Ja, ich glaube, es sind auch ein paar Kinder heute da. Es gibt eine kleine Kindergeschichte, wenn die Kinder einmal nach vorne kommen würden. Genau, setzt euch auf die Orgelbank oder setzt euch davor auf den Fußboden, wo ihr Platz findet. Ich möchte euch heute eine kurze Episode, eine kurze Begebenheit aus der Bibel erzählen, aus dem Alten Testament. Und da geht es um das Volk Israel. Das Volk Israel, da kommen noch welche, wunderbar. Das auf dem Weg war von einem Land, in dem es in Sklaverei war, in ein anderes Land. Wie heißt denn dieses Land, in dem sie als Knechte, als Sklaven dienen mussten? Ägypten. Richtig, sehr gut. Ägypten. Und dann sind sie aufgebrochen mit Gottes Hilfe und Gottes Führung. Wir können das jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen, aber das wissen einige von euch bestimmt auch schon. Und wohin sind sie gezogen? Was war ihr Ziel? Laura? Richtig, genau. Das gelobte Land. Und da mussten sie durch die Wüste ziehen. Sie haben viele Dinge erlebt, viel großartige Dinge, auch viel besondere Dinge. Und als sie ins gelobte Land gezogen sind, hat Gott zu ihnen gesagt, da wohnen zwar einige Völker, aber dieses Land ist nicht für diese Völker, nicht für diese Könige. Dieses Land ist für euch. Und ich habe es euch versprochen und ihr dürft dieses Land in Besitz nehmen. Das haben sie auch gemacht. Und dann gab es da eine Stadt, um die sind sie ein paar Mal so rumgelaufen und dann sind die Mauern eingestürzt. Habt ihr die Geschichte schon gehört? Wie hieß diese Stadt, Abigail? Ja, richtig, genau. Und dann haben sie diese großartige Erfahrung gemacht. Und dann sind sie weitergezogen, weil das Land war noch lange nicht eingenommen. Es gab noch große Bereiche, wo sie noch weiterziehen mussten. So, und jetzt eines Tages kommen sie, da gibt es noch eine Meldung. Willst du auch was sagen?
Eis.
Ja, das wäre jetzt schön, gell? Zum Nachtisch vielleicht nachher. Ja. Jedenfalls, wir sehen jetzt gleich ein Bild und ihr seht hier Josua, das ist hier der Anführer des Volkes Gottes, der Israeliten. Mose war schon tot und Josua war sein Nachfolger und sie haben da ihr Lager und jetzt kommen auf einmal Männer rechts. Wenn ihr mal vergleicht, wie die Männer aussehen im Vergleich zu Josua und seinem Berater, wie sehen denn diese Männer aus? Abigail. Ja, woran siehst du das? Richtig. Die sind regelrecht so ein bisschen zerzaust. Ne? Und sie kommen jetzt zu Josua und sagen, lieber Josua, wir kommen von weit her, von einem Volk. Und als wir losmarschiert sind, hatten wir schöne Kleider an und wir hatten unseren Saft in Schläuchen, die ganz neu waren. Und jetzt schau her, unsere Kleider sind ganz zerfetzt und unsere Saftschläuche sind schon ganz löchrig, weil wir so weit gelaufen sind, um zu dir zu kommen. Wir haben gehört, dass du ein starkes Volk anführst und wir möchten ein Bündnis mit dir machen. Wir möchten uns mit dir verbinden. Und jetzt steht er da, der Josua. Seht ihr das? Und er überlegt, ne? Oh, was mache ich denn jetzt? Ich kenne die Leute gar nicht. Was meint ihr, was wäre das Klügste gewesen, was Josua in dem Moment hätte tun können? Sammy? Sehr gut. Er hätte beten sollen, ja? Er hätte Gott, er hätte Jesus um Rat fragen können. Aber irgendwie in dem Moment war er so abgelenkt, ja? Und die Leute haben so viel geredet und er hat nicht dran gedacht. Er hat überlegt, naja, wenn die Leute von weit her kommen und ach, die schauen so armselig aus und sie taten ihm auch ein bisschen leid. Und dann hat er gesagt, also gut, was wollt ihr denn von mir? Und dann hat er gesagt, wir möchten einen Bund mit dir machen. Unser König möchte einen Bund mit dir machen, dass wir zusammenhalten und dass wir nicht gegeneinander Krieg führen und ihr uns nicht angreift und wir euch nicht angreifen. Und dann hat sich der Josua gedacht, naja, wenn das so ein Volk ist, was irgendwo ganz weit weg wohnt, warum eigentlich nicht? Ja? Dann schließen wir einen Bund. Gut, dann sind die Männer wieder weggegangen. Aber es ist nicht viel Zeit vergangen. dann hat Josua plötzlich rausgekriegt, dass die Männer ihm gar nicht die Wahrheit gesagt haben. Sie waren gar nicht von einem Ort ganz, ganz weit weg, sondern sie waren von einem Ort namens Gibeon. Und dieser Ort war überhaupt nicht so weit weg. Und es war eigentlich ein Ort, von dem Gott auch gesagt hat, das ist auf dem Gebiet von dem Land, das euch gehört. Niemand anders. Und ihr sollt es einnehmen. Und dann kam raus, dass diese Männer sich verkleidet hatten. Ja? Die kamen gar nicht von weit her. Die haben sich nur mit Absicht solche Klamotten angezogen und haben ihm diese Geschichte erzählt, weil sie verhindern wollten, dass Josua ihre Stadt mit seinem Volk einnimmt. Ja, jetzt war der Josua in der Zwickmühle. Ne? Weil einerseits hat er von Gott den Auftrag gehabt, er soll diese Stadt einnehmen, aber andererseits hat er jetzt mit diesen Menschen einen Bund gemacht und er hat sogar geschworen, dass er diesen Bund einhalten wird. Und als Ehrenmann und als Mann der Wahrheit konnte er diesen Bund nicht brechen. Ja? Das heißt, er konnte jetzt diese Gibeoniter, wie sie hießen, konnte er jetzt nicht angreifen. Das konnte er einfach jetzt nicht machen, weil er denen ja versprochen hatte, dass er das nicht machen soll oder dass er das nicht machen wird. Und wie kam das nochmal? Aus welchem Grund ist es schiefgelaufen, kann man sagen, für das Volk Gottes? Woran lag es jetzt nochmal? Der Sammy hat es vorhin schon gesagt, Josua hatte vergessen, was zu machen. Was denn? Richtig, er hat nicht Gott um Rat gefragt. Aber kurze Zeit später, da hat sich eine Geschichte ereignet, die habt ihr bestimmt schon gehört, und weil sie so toll ist, möchte ich sie noch hinten dranhängen. Da kam ein großes Heer der Amoriter und wollten die Israeliten angreifen. Das war ein sehr, sehr großes Heer. Und sie haben dann gekämpft. Und eigentlich waren die Israeliten stärker, aber das Problem war, dass es dann bald dunkel wurde, weil es am Abend war. Und sie konnten sozusagen das andere Heer fast nicht besiegen, weil wenn die Dunkelheit gekommen wäre, hätten sie aufhören müssen zu kämpfen. Und dann war Josua wieder in der Situation, dass er sich überlegt hat, was mache ich jetzt bloß? Und was hat er diesmal gemacht? Er hat sich wahrscheinlich erinnert, was hat er diesmal gemacht? Frag deinen Bruder, der weiß es. Richtig. Diesmal hat er Gott um Rat gefragt. Und Gott hat ihm gesagt, jawohl, ich werde es in deine Hände geben. Und er hat gesagt, die Sonne soll stillstehen am Himmel und es soll einfach nicht die Sonne untergehen. Und das ist dann auch passiert. Und dann wurde der Tag länger und länger und länger und die Sonne ging einfach nicht unter. Das ist eines der größten Wunder, die je passiert sind auf der Erdengeschichte. Ja? Und auf diese Art und Weise konnte Josua den Sieg haben. So, und diese Geschichte, ja, ist vielleicht eine Geschichte, das mit der Sonne, das hat man vielleicht noch so im Hinterkopf schon mal gehört, aber die andere Geschichte, als ich die neulich in der Bibel gelesen habe, da habe ich mir gedacht, oh, das hatte ich ja schon fast vergessen. Das ist ja eine interessante Begebenheit. Da habe ich gedacht, das muss ich heute den Kindern erzählen, damit ihr das auch euch merkt. Gut, das ist auch schon das Ende der Geschichte, jetzt könnt ihr wieder auf euren Platz gehen. Aber stopp, ich will ja nicht sein wie der Josua. Was wollen wir nicht vergessen? Ja, genau. Sehr gute Idee. Sehr guter Vorschlag. Wer von euch würde das übernehmen? Machst du es für uns? Ja, das ist toll. So, jetzt dürft ihr wieder auf eure Plätze. Ja, meine Lieben, Desinformation ist es nicht etwas, was erst in der modernen Kriegsführung eine große Rolle spielt, was in Wahlkämpfen unserer Zeit heute eine große Rolle spielt, dass die eine Partei versucht, Desinformation zu betreiben und irgendwelche falschen Dinge den Menschen zu erzählen, damit die Leute verunsichert sind, sondern das gab es damals auch schon. Und wir sehen hier, dass auch Josua, der Heerführer Israels, hinters Licht geführt wurde durch Desinformation. Und da gibt es auch noch eine andere Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg. Da handelt es sich nämlich um die Invasion der Alliierten 1944. Wir haben alle mehr oder weniger das ein bisschen so gelernt oder wissen das, dass die amerikanischen Truppen im Verbund mit den britischen Truppen in der Normandie angegriffen haben und dann auf diese Art und Weise sozusagen sich einen Korridor geschaffen haben, durch den sie von Westen her nach Deutschland vordringen konnten und innerhalb eines Jahres das Hitler-Regime besiegen konnten. Natürlich von der anderen Seite kamen noch die Russen und so war es dann vorbei. Aber wie war es überhaupt möglich? Wie kam es zustande? Was viele nicht wissen ist, dass die Alliierten einen Trick angewandt haben. Sie haben vorher Truppenstellungen gebaut aus Pappmaché, aus Holz und aus Gummi und haben die aufgebaut in Norwegen und etwas weiter östlich an der Küste, an anderen Orten. Und sie haben auch Doppelagenten gehabt, von denen Hitler glaubte, es wären seine Agenten. Dabei waren sie Doppelagenten und gehörten zur anderen Seite. Und die haben Funksprüche von Schottland ausgesendet, dass die Invasion über Norwegen mehr von Osten herkommt. Und dann haben Hitlers Aufklärungsflugzeuge das Gebiet abgesucht und haben festgestellt, Tatsache, da unten sind lauter Panzer und Flugzeuge, die in Wirklichkeit nur aus Holz und aus Gummi waren. Aber das konnten sie von so weit oben nicht erkennen. Und so war es möglich, einen erfolgreichen Vorstoß über die Normandie zu machen, weil nicht ausreichend Truppen der Deutschen vor Ort waren, weil sie dachten, der Feind würde von der anderen Richtung kommen. Warum erzähle ich euch jetzt diese Geschichte von Krieg und von Auseinandersetzungen? Nun, der Apostel Paulus hat es auch manchmal gemacht. Er hat Vergleiche aus weltlichen Zusammenhängen genommen, um einen Kampf zu beschreiben. Ein Kampf, in dem wir alle drinstecken, der Kampf des Glaubens. Lesen wir mal im 1. Timotheus, Kapitel 6, 1. Timotheus 6, Vers 12. Da verwendet er auch wieder dieses Bild des Glaubenskampfes, der Apostel Paulus. Und da schreibt er, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Nun, wenn irgendwo ein Kampf stattfindet und man selber in den Kampf verwickelt ist, dann muss man natürlich schon wissen, wie der Kampf gekämpft wird, wo er stattfindet. Wir dürfen nicht der Desinformation zum Opfer fallen, sondern wir wollen ja gut informiert sein. Und wenn Paulus hier vom Glauben spricht und sagt, ergreife das ewige Leben, dann ist es etwas wie etwas, was man mit Händen greift, ja? Was man mit Händen ergreift und dann auch festhält. Nun, auch Satan arbeitet mit Desinformation, sehr stark sogar. Wir haben viele Beispiele dafür in der Bibel. Es geht schon überhaupt so los, dass Desinformation kommt. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal erzählen, die Geschichte des Sündenfalls. Auch Jesus gegenüber hat er versucht, Desinformation anzuwenden, als er ihm in der Wüste begegnet ist und ihn zur Strecke bringen wollte, sozusagen. Und ich möchte heute einmal mit euch bestimmte Stufen oder Ebenen des Glaubens besprechen. Ich möchte mal diesen Kampf des Glaubens etwas näher beleuchten anhand biblischer Beispiele, damit wir uns gemeinsam dieser Frage annähern. Wie sieht dieser Kampf des Glaubens aus und worauf kommt es an im Kampf des Glaubens? Lesen wir einmal aus dem Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 13 und 14. Römer 10, die Verse 13 und 14. Da heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne einen Prediger? Also Paulus zäumt den Kampf vom Ziel her auf. Er spricht davon, dass alle, die den Namen des Herrn anrufen, gerettet werden und zeigt dann bestimmte Stufen auf, die so durchlaufen werden, bis letztlich die Rettung da ist. Das große Ziel. Also erstens sagt er, die Leute müssen hören, das Evangelium muss überhaupt gehört werden. Als zweites sagt er, und jetzt drehe ich den ganzen Prozess um, dann muss der Glauben kommen, dass das Gehörte auch geglaubt wird. Als drittes sagt er, daraufhin werden die Leute den Herrn anrufen. Sie werden ihn anbeten. Sie werden vertrauen auf die Allmacht Gottes, auf die Allmacht Christi im Gebet. Und dann schließlich kommt die Rettung. So ist die Reihenfolge hier. Es gibt interessante Beispiele in der Bibel für jeden einzelnen dieser Glaubensschritte. Und ich möchte mal 4 Beispiele herausgreifen, exemplarisch, und sie mit euch studieren. Schlagen wir mal auf Johannesevangelium 11 und dort ab Vers 21. Johannes 11, ab Vers 21. Das ist die Begebenheit mit Lazarus, der schon gestorben war, und Jesus, der bei Martha und Maria ist, und sie trauern schon um ihren Bruder. Und dann sagt, heißt es hier ab Vers 21, da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Ihr wisst ja, Maria und Martha, sie waren sehr, 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 sehr ergriffen vom Evangelium. Sie haben Jesus geliebt, sie haben sich gefreut, wenn er da ist. Sie waren zu seinen Füßen, haben ihm gelauscht. Und Martha sagt: Ja, ich weiß, Herr, was du von Gott bittest, das wird passieren. Jetzt bist du da. Also, sie hat den Glauben angenommen. Ja? Sie hat es gehört. Sie hat sozusagen intellektuell begriffen, worum es geht im Glauben. Es gibt einen Erlöser, und was der Erlöser von seinem Vater erbittet, das wird er ihm geben. Das hat sie schon verinnerlicht. Dann lesen wir weiter ab Vers 23. Da heißt es dann: Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also Jesus offenbart ihr jetzt eine ganz tiefe Wahrheit, und sie bestätigt ihn und sagt: Ja, ich glaube das. Aber hat sie das wirklich begriffen? Hat sie es wirklich verinnerlicht? Nun, wir schauen ein paar Verse weiter. Vers 39, da heißt es dann: Jesus spricht: Nimm den Stein weg. Sie sind also bereits vor dem Grab. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Also als Jesus kommt, um das wahrzumachen, was er gesagt hat, widerspricht sie ihm. Sie tritt ihm entgegen, sie will ihn zurückhalten und sagen: Nee, den Stein, den rollen wir lieber nicht weg. Kurz zuvor hat sie noch ihren Glauben sehr, sehr bereitwillig bezeugt, aber jetzt in diesem Moment sehen wir, sie hatte vielleicht doch noch ein Problem, wirklich auf Jesus zu vertrauen. Nun muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mich in die Situation von Martha hineinversetze und mich selber dort sehe, kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch so reagiert hätte wie sie. Ja? Vielleicht, wahrscheinlich, kann man nicht sagen, aber wir können hier nicht das von einer hohen Warte aus betrachten, sondern mir geht es so, dass es mich demütig macht, wenn ich diese Begebenheit lese. Nun, wir sehen die Ebene des intellektuellen Glaubens, dass wir einfach bezeugen: Jawohl, ich habe es angenommen, das Evangelium ist wahr, ich glaube an den Sohn Gottes und so weiter, das reicht nicht aus. Wir können nicht auf diesem Niveau bleiben. Es ist der erste Schritt, aber dann muss es weitergehen. Kommen wir zum nächsten Schritt, eine andere Begebenheit. Wir lesen sie im Markus-Evangelium, Kapitel 2, in Markus 2 und dort ab Vers 3. Markus 2, ab Vers 3, da können wir lesen: Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von 4 getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Die Bibel sagt ja ausdrücklich, Jesus sah ihren Glauben. Wir haben es hier also wieder mit Leuten zu tun, die geglaubt haben. Aber sie sind schon einen Schritt weiter gegangen. Sie hatten nicht nur so ein theoretisches Vertrauen darauf, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern sie haben gehandelt. Sie waren überzeugt, dass Jesus ihrem Freund helfen könnte. Deswegen haben sie diese ganze Aktion gemacht. Sie haben sogar das Dach abgedeckt, sehr viel Aufwand betrieben hier, was in der Tat von ihrem Glauben gezeugt hat. Es ist ein guter Glaube. Es ist ein Glaube daran, dass Jesus mir hilft und dass er tun kann, was ich bedarf oder was ich brauche. Nun, wir haben aber noch zwei Arten des Glaubens, von denen ich schon eingangs sprach. Und wir wollen zum nächsten weitergehen. Lesen wir noch eine Begebenheit, diesmal aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8. Matthäus 8, die Verse 5 bis 10. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht, und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut es. Aber als Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Also es kommt nicht von ungefähr, dass wir diese Geschichte heute betrachten, wenn es um Glaube geht. Denn hier attestiert Jesus einem Menschen, noch dazu nicht gerade einem, von dem man es als erstes erwartet hätte, nämlich einem Hauptmann der römischen des Heeres, dass er den größten Glauben hat, den Jesus überhaupt gesehen hat in Israel. Nun, als Jünger Jesu, der vielleicht daneben stand und die Geschichte erlebt hat, wäre ich schon ein bisschen irritiert gewesen, dass er jetzt dem etwas zugesteht, was ich mir vielleicht für mich selber erhofft hätte. Vielleicht hat Petrus gedacht, er hätte den stärksten Glauben, oder Johannes und sein Bruder, die Donnerskinder, haben vielleicht gedacht, sie haben den stärksten Glauben. Aber Jesus sagt: Nein, das ist der stärkste Glaube, den ich bis jetzt gesehen habe. Denn er vertraute nicht darauf, dass Jesus etwas tun kann, dass irgendwie von ihm eine Kraft ausgeht, wenn er die Hände auflegt, sondern er sagte: Sprich nur ein Wort. Er vertraute auf das Wort von Jesus und hat gesagt: Wenn du das nur sagst oder wenn das dein Wille ist, reicht es mir schon. Dann weiß ich schon, dass es passieren wird. Und wieder frage ich mich selber an der Stelle: Wo stehe ich? Wo ist mein Glaube? Vertraue ich auch auf das Wort? Wenn wir anbeten und Jesus um etwas bitten, tun wir es im festen Glauben daran, dass sein Wort Wahrheit ist? Ich hoffe es. Ich hoffe, wir haben alle Erfahrungen damit gemacht. Und es ist, obwohl Jesus hier sagt, dass es der größte Glaube ist, den er in Israel gefunden hat, gibt es noch einen größeren Glauben. Und diesen Glauben, dem wollen wir uns mal nähern durch eine vierte Begebenheit. Sie steht auch im Matthäusevangelium und dort im Kapitel 8, ab Vers 23. Matthäus 8, ab Vers 23. Da heißt es: Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger, und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Lukas Evangelium sagt da: Ihr Kleingläubigen, wo ist euer Glaube? Markus Evangelium steht: Ihr habt keinen Glauben. Welchen Glauben hat er hier vermisst? Also als Jünger, ich muss es wieder sagen, hier werden die Jünger sogar deutlich erwähnt, ich wäre total beleidigt gewesen. Ja? Ich mache alles, ich lasse alles hinter mir, ich folge dem Meister nach, ich bemühe mich, ich lebe ein Leben der Entbehrung und jetzt komme ich in so einen Sturm, ich zeige eine Reaktion, die jeder Mensch in dem Fall mehr oder weniger zeigen würde und Jesus schimpft. Schwierig, schwer, herausfordernd. Nun, hat Jesus den intellektuellen Glauben vermisst? Hat er ihnen unterstellt, sie hätten das Evangelium nicht angenommen? Ich glaube nicht. Hat er ihnen unterstellt, sie würden nicht glauben, dass er ihnen helfen könnte? Das ist auch nicht der Fall. Hat er ihnen unterstellt, sie würden sein Wort nicht respektieren oder achten oder an sein Wort glauben? Ich glaube auch nicht. Jesus bezog sich hier auf ein anderes Niveau des Glaubens, von dem er sich offensichtlich wünschte, dass seine Jünger ihn haben sollten, nachdem sie jetzt schon einige Zeit mit ihm Gemeinschaft hatten. Um dieser Frage auf die Spur zu kommen, was hier das Problem war, müssen wir vielleicht nochmal einen anderen Text lesen oder zwei. Schauen wir mal. Wir bleiben im Matthäusevangelium, Kapitel 17, ab Vers 14. Ihr merkt schon, wir lesen heute viel aus der Bibel, aber das ist ja bekanntlich nie verkehrt. Wenn man sich an die Schrift hält, dann sind wir auf der sicheren Seite. Also, Matthäus 17 ab Vers 14, da heißt es, und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, der fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes. Denn er ist mondsüchtig und leidet arg. Denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Ähnliche Schelte hier. Wie damals auf dem Schiff. Er nennt sie wieder ungläubig. Und dann sagt er, geht es hier weiter, bringt ihn mir her, also den Sohn. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Manchmal ist es auch sehr hilfreich, wenn wir einmal ein bisschen gucken, in welchem Zusammenhang Geschichten stehen. Und wir fragen uns, warum konnten die Jünger den Dämon nicht austreiben? Und wir müssen vielleicht mal ein bisschen vorher gucken. Was ist denn vorher passiert? Welche Geschichte hat sich vorher ereignet? Richtig, darauf läuft es im Endeffekt hinaus, ja? Der Berg der Verklärung. Jesus war auf dem Berg der Verklärung, aber nicht mit allen. Mit wem war er auf dem Berg der Verklärung? Wie viele waren dabei? Ja? Drei Jünger waren dabei. Jakobus, Johannes, Petrus, drei Jünger. Und die sind zurückgekommen und berichten vielleicht den anderen, was sie erlebt haben. Jetzt kommt wieder die Frage, wie hätten wir uns gefühlt, wenn wir einer der restlichen neun gewesen wären? Er nimmt die drei mit, die gehen da hoch und sie sehen Mose, sie sehen Elia, sie erleben das Großartigste, was es mit Jesus zu erleben gab, das Herrlichste, das Hoffnungsvollste, das Wundersamste, das Unglaublichste. Aber mich hat er nicht mitgenommen. Dann haben sie überlegt, ja, warum war ich nicht dabei? Könnte vielleicht sein, dass ich nicht würdig bin. Wahrscheinlich fehlt mir was. Er hat mich ein bisschen zurückgewiesen. Nur die drei waren würdig. Ich durfte nicht. Dann haben sie angefangen, sich über sich selbst Gedanken zu machen. So stelle ich es mir zumindest vor. Und dann auf einmal wollten sie einen Dämon austreiben und es ging nicht mehr. Obwohl sie es doch vorher schon mit Erfolg häufiger gemacht hatten. Dann sagt Jesus ja noch, im Markus-Evangelium kann man jetzt die Parallelstelle hernehmen, Markus 9, Vers 29. Da heißt es dann, und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durchs Gebet. Erklärt Jesus, ja, warum sie diesen Dämon nicht ausgetrieben haben oder austreiben konnten. In einer anderen Übersetzung oder im Textus Receptus, beziehungsweise der alten Lutherbibel steht auch noch, kann durch nichts ausfallen als nur durchs Fasten und das Gebet. Ja? Wenn wir das auch noch mit reinnehmen, dann ist jetzt die Frage, naja, wie ist das zu verstehen? Ist das ein besonders schwieriger Dämon gewesen? Kann man sagen, es gibt so Dämonen der ersten bis dritten Stufe, die kann man mal so nebenbei ohne Fasten und Beten austreiben. Aber wenn es ein etwas schwierigerer Dämon ist, dann muss man vorher fasten und beten. Ich glaube nicht, dass es so zu verstehen ist. Ich glaube, dass Jesus hier nicht wegen des Dämons das gesagt hat, sondern wegen der Jünger. Die hätten fasten und beten müssen, die nach einer Phase des Selbstzweifels, des Selbstinfragestellens, ihre Beziehung zu Gott wieder in Ordnung hätten bringen müssen, bevor sie einen Dämon austreiben wollen. Auch als Petrus aus dem Wasser gezogen wurde von Jesus, nachdem er gesunken war, fragt er ihn auch, warum zweifelst du? Das ist ja auch eine Geschichte, die man hier noch heranziehen könnte, auch wenn wir die auch aufgrund der Zeit nicht ausführlich mehr betrachten können. Es ist einfach, verhältnismäßig einfach, zumindest für viele Menschen, zu glauben, was einmal geschehen wird, anzunehmen, zu sagen, ja, das glaube ich, das wird mal so kommen. Aber es ist anscheinend viel schwieriger, im festen Blick auf Christus, das zu glauben, was ich jetzt schon habe. Erlösung, ewiges Leben, Vollmacht. Wenn wir nochmal zurückgehen zu Martha, dann sagt er ja zu ihr, ich bin die Auferstehung, das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Also er verspricht dem Glauben, denn dass er das ewige Leben hat. Ne? Das ist ein interessanter Gedanke. Vielleicht denken wir mal, wir kriegen irgendwann mal das ewige Leben. Wissen wir, dass wir es eigentlich schon haben? Das heißt nicht, dass wir vielleicht mal einen zeitlichen Tod hier sterben werden, aber die Zusicherung, die Gewissheit, dass wir das ewige Leben von Gott schon bekommen haben. Es heißt in diesem bekannten Text in der Offenbarung, hier sind die übrigen, die da halten die Gebote Gottes und die haben den Glauben Jesu. Es steht nicht drin, die haben den Glauben an Jesus, sondern es steht drin, sie haben den Glauben Jesu. Also den gleichen Glauben, den Jesu hatte, den haben auch diese Menschen, die hier beschrieben werden. Ganz interessanter Gedanke hier. Also darum geht es, um nochmal zurückzukehren an den Anfang unserer Betrachtung im Glaubenskampf. Es geht nicht um die Frage dessen, ob wir glauben, was geschehen wird oder nicht. Darum geht es schon auch. Aber im Kern geht es eigentlich darum, dass wir an das glauben, was wir schon haben. Das ist so, ich mag diesen Vergleich so sehr mit dem Vater, der von seinem Sohn gefragt wird, ich bin ein bisschen schlecht bei Kasse, kannst du mir mal 100 Euro überweisen auf mein Konto? Ich muss ein paar Sachen kaufen. Und der Vater sagt, ja, ich überweise es dir heute noch. Und am nächsten Tag fragt der Sohn den Vater, hast du mir das Geld überwiesen? Und der Vater sagt, ja, ich habe es dir gestern überwiesen. Gut, 3 Tage später fragt der Sohn wieder, Papa, hast du mir das Geld überwiesen? Der sagt, ja doch, ich habe es dir schon vor 3 Tagen überwiesen. Aber der Sohn geht einfach nicht in den Supermarkt zum Einkaufen, weil er sich nicht traut, die Karte reinzustecken, weil er immer zweifelt, vielleicht ist doch kein Geld drauf. Ja? Manchmal sind wir vielleicht auch so, dass wir uns nicht dieses hohen Kontos bewusst sind, das schon angefüllt ist mit vielen guten Gaben, durch den Geist Gottes. 1. Johannesbrief 5, Vers 4 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und das spricht er im Präsens. Der hat schon die Welt überwunden. Es ist nicht in der Zukunft. Euer Glaube ist der Sieg in sich selbst, sagte hier der Paulus, oder in dem Fall der Johannes. Ich möchte zum Abschluss noch ein, zwei Texte aus dem Hebräerbrief bringen, die diese Gedanken noch die noch ein interessantes und wertvolles Licht auf dieses Thema des Glaubens werfen und was der Glaube eigentlich ist. In Hebräer 3, Vers 12 und 13 lesen wir, Hebräer 3, die Verse 12 und 13, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Ich finde es wunderbar hier den Text, ermuntert euch einander, ja? Das ist eigentlich sehr wichtig, auch die Gemeinschaft, die er hier anspricht. Und er setzt hier den Betrug der Sünde gleich mit Unglauben. Also wir sehen hier, der Glaube, das ist nicht nur etwas Intellektuelles, sondern es hat eine unmittelbare Konsequenz für alles, was ich tue. Wenn ich dem Evangelium glaube und wenn ich festen Glaube habe, dann sündige ich nicht. Man kann auch sagen, Sünde geschieht immer aus einer gearteten Art von Unglauben. Ja, weil wenn ich fest glaube, dann kann mich eigentlich die Sünde nicht überlisten oder wie es hier heißt, betrügen, wie es hier im Hebräerbrief heißt. Eingangs lasen wir auch den Text, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden, sagt der Paulus im Römerbrief. Und warum er das mit dem Namen so betont? Er könnte ja auch sagen, jeder, der den Herrn anruft, aber er sagt noch ausdrücklich, jeder, der den Namen des Herrn anruft. Und da hatten wir ja schon mal eine Predigt, was es heißt, was der Name des Herrn bedeutet, dass es eigentlich der Charakter Gottes ist. Den Namen des Herrn anzurufen bedeutet, seinen Charakter anzunehmen oder letztlich sich danach zu sehnen, seinem Charakter gleich zu werden, eine Sehnsucht danach zu haben. Und dann steht hier noch etwas weiter hinten im Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 22 bis 25. Hebräer 10, Vers 22 bis 25. Und diesen Text zitiere ich wieder nach Luther. Es ist kein großer Bedeutungsunterschied, aber es ist in sehr schöner Sprache hier ausgedrückt. So lasset uns hingehen mit wahrhaftigen Herzen im völligen Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen, und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Und lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasset uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zu Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Auch hier wieder der Gedanke der Gemeinschaft, der so wichtig ist. Ja, lasst uns beieinander bleiben, das ist ganz wichtig. Nicht irgendwie so jeder für sich irgendwas machen. Das ist mal das eine. Und das andere hier ist das Gewissen, das böse Gewissen. Ich glaube, das ist ein Schlüsselthema. Wir haben vielleicht ein schlechtes Gewissen. Manche Menschen haben immerzu ein schlechtes Gewissen. Jemand hat mal gesagt, wenn man einen Mensch irgendwie in Verlegenheit bringen will oder erpressen will, dann muss man ihn nur anrufen und sagen, ich weiß alles über dich. Ja, und dann, das würde bei jedem Menschen Panik auslösen. Naja, wenn ein Mensch ein schlechtes Gewissen hat, dann, denke ich mal, könnte das klappen. Also ich will nur sagen, Paulus will uns hier sagen, wer Gott dient und wer auf Jesus vertraut, der hat kein schlechtes Gewissen. Ja. Jetzt denke ich mal, ich unterstelle euch alle, ihr kennt es, wie das ist, ein schlechtes Gewissen zu haben. Diese Erfahrung hat jeder gemacht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe. Ich kann entweder irgendwann sagen, ich muss das bereinigen. Ich muss mich sozusagen dem Standard, von dem ich mich entfernt habe, das muss ich klarstellen. Dadurch muss mich muss mich dem stellen und es in Ordnung bringen. Oder ich kann den Standard in Frage stellen. Ja? Ich kann sagen, warum mache ich mir überhaupt ein Gewissen? Ist doch gar nicht so wichtig. Ja? Ist doch eigentlich egal. Ich brauche gar kein schlechtes Gewissen haben. Das, was mir so ein schlechtes Gewissen gemacht hat, das ist überhaupt nicht rechtens. Das darf überhaupt nicht sein, dass ich dadurch ein schlechtes Gewissen bekomme. Nun, wir müssen uns alle fragen, im Hinblick auf unseren Glauben, welcher Weg der richtige ist. Ob wir uns demütigen oder ob wir den Standard einfach verändern. Ja? Die beiden Möglichkeiten haben wir und ich lasse die Antwort jetzt mal offen. Wahrscheinlich kann man es auch nicht für jede Situation immer einheitlich beantworten. Manchmal setzen wir in unserem Leben vielleicht wirklich Standards, die keine guten Standards sind. Um euch aus meinem persönlichen Leben einmal zu erzählen, ich habe oft ein schlechtes Gewissen, weil es noch so viele Aufgaben gibt, die ich noch erledigen muss und die noch vor mir stehen und die ich eigentlich schon längst hätte erledigen müssen. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Ich denke mir dann, stopp, weniger Aufgaben. Das nächste Mal sagen, nein, keine Zeit. Ich muss erst mal meine Aufgaben erledigen. Ja? Manchmal gibt es auch Menschen, die wollen etwas von einem, die verlangen ständig etwas von einem und man hat ein schlechtes Gewissen. Gott würde sagen, nein, mach dir kein Gewissen. Der Mensch hat nicht das Recht darüber, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja? Aber manchmal ist es auch andersrum. Wir lesen die Bibel, wir lesen Gottes Wort und dann erwacht unser Gewissen. Und dann gibt es auch den Effekt, dass wir das Wort zuklappen und sagen, das ist mir zu anstrengend. Ich möchte jetzt lieber mich ein bisschen entspannen. Das ist mit Sicherheit auch nicht der richtige Weg. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt Paulus. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Als Christen müssen wir verstehen, wo der Kampf wirklich stattfindet. Lasst uns keine unnötigen, keine falschen Kämpfe ausfechten. Ich habe für mich persönlich beschlossen, dass ich diese ganzen Kampfschauplätze, die außerhalb sind, die irgendwelche Dinge sind, die mich ablenken, die mich zermürben, die mir jeden den letzten Nerv kosten und die mir meine Zeit und meine Energie rauben, dass ich mich von diesen Kampfschauplätzen wegbewegen will und dass ich mich auf diesen Bereich konzentrieren möchte, wo es wirklich lohnt zu kämpfen. Das ist der Kampf des Glaubens. Das ist der Kampf zu glauben, dass Christus uns sein Leben bereits heute geben möchte, sein Leben, sodass wir Eigentümer dieses ewigen Lebens sind, wenn wir in ihm sind und er in uns. Es geht um das Leben, das wir leben. Christentum ist nicht so sehr eine Religion. Es ist auch kein Buch in erster Linie. Natürlich würden wir sagen, das hat was mit Religion zu tun, unsere Bibel ist uns heilig. Aber Nachfolge, Christentum ist ein Leben. Das Leben Christi. Amen. Sehr lieber heiliger Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir so viel Freude haben dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass du unser Leben ausgestattet hast mit so vielen guten Gaben, mit so vielen Annehmlichkeiten. Und wir danken dir dafür, dass wir uns guten Gewissens freuen dürfen, obwohl es so viele schlechte Dinge in der Welt gibt, so viele negative Dinge. Sagst du uns, dass wir uns freuen dürfen. Und wir danken dir dafür, dass wir diese tiefe Freude von dir bekommen. Aber hilf, Herr, dass wir uns nicht mit oberflächlichem Spaß begnügen, dass es uns nicht ausreicht, wenn wir einfach irgendwelchen Dingen nachgehen, die eine kurze Freude sind, aber auf lange Sicht uns in unserem Leben eigentlich nur Probleme machen und uns wegführen von dir, sondern führe uns auf den Weg des Glaubens, in dem wahre Freude, tiefe Freude und ewiges Leben ist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns in eben diesem Maße auch zu einem Segen für andere Menschen machst. Das, was wir nicht tun können, das, was wir schon oft versucht haben, mit eigenen Ideen oder eigener Initiative zu machen, dass du es in uns bewirken möchtest, dass du uns zu Menschen machst, die auffallen, zu Menschen, die sich nicht orientieren an kurzfristigen Erfolgen oder kurzfristiger Erfüllung, sondern dass wir das langfristige Ziel vor Augen halten, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du uns so oft überhaupt nicht lange warten lässt, sondern dass du uns auch schon kurzfristig Bestätigung schenkst, wenn wir dir nachfolgen, dass du uns auch kurzfristig auch belohnst für bestimmte Dinge und uns motivierst. Und so mögest du uns auch zu Menschen machen, die andere motivieren können, dich zu suchen, zu dir zu kommen. Das ist eigentlich ein ganz großer Wunsch. Und so vergib uns unsere Schuld und hilf, dass wir reinen Tisch mit dir machen. Hilf, dass wir auch wirklich ehrlich vor dich kommen und damit die Voraussetzungen auch erfüllen, damit du uns dort abholen kannst, wo wir sind und mit uns arbeiten kannst. Dies bitten wir dich nicht nur für uns, für alle Gemeinden auf der ganzen Welt, besonders für unsere Adventgemeinde, aber auch genauso für alle anderen Menschen außerhalb unserer Gemeinde, die dich ernsthaft suchen, dass du dein Werk auf der ganzen Welt voranbringst. Wir danken dir dafür in deinem treuen Namen, lieber Jesus. Amen.
Amen.